So, ja, gut, dann können wir starten. Ja, schönen guten Tag, begrüße ich Sie zur ersten Vorlesung Rechnerkorrektur im neuen Jahr und wünsche Ihnen natürlich erstmal ein schönes, gutes und vor allen Dingen erfolgreiches neues Jahr. Na, vielleicht treffen wir sich ja irgendwann mal demnächst. So, was sich auf das erfolgreich bezieht und natürlich das Gut. Ja, die Vorlesung vor Weihnachten konnte ich leider nicht mehr machen, weil mein ehemaliger Chef, leider, aber hat ein steinaltes Alter erreicht, der Professor Lohmann gestorben ist und ich war dort auf der Beerdigung. Der Max hatte die Vorlesung gehalten und da ging es ja nochmal um CUDA. Und was ich jetzt neu mache dieses Jahr, dass ich mal dieses OpenCL-Modell Ihnen vorstellen möchte und dann ganz kurz auf, deswegen habe ich Ihnen hier auch was mitgebracht, nur zum Zeigen allerdings, ne, ein bisschen auf Feedkernarchitektur in dem Bereich Embedded eingehen möchte, nur ganz kurz. Und das ist dann auch gleich die Überleitung ins nächste Kapitel. Und ich habe das jetzt umgestellt gegenüber den Jahren vorher. Das Kapitel, was die Embedded-Prozessoren betrifft, das war den Jahren vorher immer das letzte Kapitel. Dann hatte ich häufig immer nicht genügend Zeit, dann war das immer ein bisschen an die Wand gedrängt und letztes Jahr haben mich Studenten gebeten, ob ich das nicht lieber vorziehen möchte, dann hätte ich da mehr Zeit. Und das Kapitel über Parallelrechnerarchitekturen, MPI und so weiter, das ist dann nach hinten gewandert. Gut, also dann fangen wir mal an. Dieses OpenCL, hat schon mal jemand was mit OpenCL gemacht? Na klar, genau. Sonst noch nicht. Ne? Also erwarten Sie jetzt nicht, und ich erwarte es auch nicht von Ihnen, dass Sie jetzt nach dieser Vorlesung dann rausgehen und international gesuchte OpenCL-Experten sind. Mir geht es eher jetzt darum, dass ich Sie da ein bisschen dafür sensibilisiere und wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen jetzt auch vor Weihnachten zum ersten Mal was von CUDA gehört. Kann das so sein, dass Sie vorher mit CUDA schon mal ein bisschen was zu tun hatten? Sie haben schon mit CUDA gemacht, ja. Und Sie werden jetzt viele Parallelen bei dem OpenCL sehen. Und das OpenCL ist halt noch ein bisschen ein allgemeinerer Ansatz, aber viele der Ideen, ja, also ich würde fast sagen, jetzt mal grob geschätzt, ohne mich darauf festnageln zu lassen, 60 bis 70% der Ideen, die in OpenCL vorkommen, finden Sie in CUDA wieder. Ne? Man könnte vielleicht sogar sagen, ja, es waren ja auch viele Entwickler, die an CUDA beteiligt waren. Nvidia hat sich ja da ja auch engagiert. Die waren dann auch bei dem Standard, ja, quasi Standard, der da bei OpenCL versucht wird zu erarbeiten, mit dabei. Also, eigentlich hatte ich noch eine schöne Folie, aber die habe ich jetzt nicht mehr geschafft, damit einzubauen. Da stand eben drauf: It's a heterogeneous world, was wir mittlerweile haben. Also, es ist eine heterogene Welt hinsichtlich der Prozessorarchitektur. Wir haben also viel, wir haben GPUs, wir haben die normale CPU, wir hatten in der Vergangenheit den Cell-Prozessor und wir haben, was sich hier unten drunter versteckt, ein ARM-Prozessor, die auch immer wichtiger werden. Und ja, wir haben auch die FPGAs, der ist jetzt hier nicht drauf. Ne? Da kommen wir dann im nächsten Kapitel dazu. Und was man natürlich jetzt gerne hätte, alle diese verschiedenen Architekturen haben sowohl ihre Berechtigung, ne? Das ist nicht so, dass da irgendwas unnütz ist. Die einen sind, FPGAs sind vielleicht jetzt nicht so schnell wie die GPUs, dafür sind sie, was den Energiebedarf, die Energieeffizienz ausgedrückt in Gigaflop pro aufgewandtes Watt betrifft, unschlagbar. Da ist der FPGA, da kommt die GPU nie ran, würde ich mal sagen, so ohne weiteres. Ne? Und ja, was hätte man natürlich jetzt? Jetzt hat man also diese verschiedenen Architekturen und man hätte den Wunsch, obwohl sie heterogen unterschiedlich sind, die alle mit einer Programmiersprache programmieren zu können. Ja? Oder zumindest da so eine Idee zu haben, wie man mit einem Modell all diese unterschiedlichen Architekturen in den Griff bekommt. Ja? Und das ist der Ansatz von OpenCL. Ursprünglich von Apple gegründet. Und AMD hat sich vor allen Dingen da stark engagiert. Nvidia hat sich meines Wissens ein bisschen daraus zurückgezogen. Und was jetzt aber in den letzten Jahren vor allen Dingen passiert ist, dass man OpenCL versucht, für diese Embedded-Devices da zu erschließen. So, ein OpenCL-Programm, also OpenCL steht für Open Computing Language, sind zwei Abschnitte aufgeteilt. Ein Abschnitt wird auf dem sogenannten Device ausgeführt, das ist dann also mein Beschleuniger. Das kann eine GPU sein, ein FPGA oder auch ein digitaler Signalprozessor. Und der andere Abschnitt, der wird auf dem Host ausgeführt. Und das ist in der Regel die CPU. Und Sie haben ja bei Max mitbekommen, dass die GPU für sich alleine eigentlich nicht lauffähig ist. Und so ist es hier auch. Da ist jetzt eine GPU mit drauf, eine ganz einfache. Da ist so ein Tegra-Chip. Hat jemand von Ihnen ein LG-Smartphone zufälligerweise? Also ich habe eins, da ist genau so ein Chip drauf. Und ja, genau. Ah ja, und da ist der Host, der ARM-Prozessor, der hier unten ist. Und das hier, der Lüfter, na, soll den vielleicht nicht gewaltsam drehen. Darunter verbirgt sich die GPU und die braucht diesen ARM-Prozessor, damit ich darauf rechnen kann. Genauso wie ich die CPU brauche, damit ich auf die Grafikkarte gehen kann. Ich kann die Grafikkarte nicht für sich als alleinständigen Rechner nutzen, das geht nicht. Das ist wirklich ein Beschleuniger. Ne? Und dazu gibt es jetzt eben auch ein Device-Programm, das also ein Programm ist, was dann auf diesem Device läuft. Ich habe das jetzt mal die englischen Begriffe hier gelassen. Und es sind spezielle Funktionen, die Kernels, also Kernfunktionen genannt. Und die werden in OpenCL-Programmiersprache kodiert, aber das ist auch keine neue Syntax, sondern das ist tatsächlich ist das C. Ja, das C-ähnlich, sehr stark C-ähnlich, mit ein paar Einschränkungen und speziellen Schlüsselwörtern und Datentypen. Und Sie können das dann, das werden Sie dann auch sehen, mit dem normalen GNU-C-Compiler oder Microsoft Visual Studio, den C-Compiler, Microsoft Visual C heißt es, ne, übersetzen. Und Sie haben das Host-Programm und das wird, ja, wie üblich in C oder C++ programmiert. Und das steuert die OpenCL-Umgebung. Da gibt es so einen Kontext, der diese OpenCL-Umgebung umfasst. Und dann werden diese Kernels in so eine Command-Queue im Modell geschickt. Und der Kernel, der Device-Treiber, der holt sich die dann aus dieser Kommando-Warteschlange heraus. Und dafür gibt es eben eine entsprechende API. Gut, also gehen wir mal zu diesem Kernel. Das ist die Funktion, die auf dem Device ausgeführt wird und ist zugleich eben auch der Einstiegspunkt in das Device-Programm. Und das ist auch die Schnittstelle, sind die einzigen Funktionen, die vom Host aufgerufen werden auf dem Device. Im Device-Programm selbst können Sie dann beliebig verzweigen, wie Sie wollen, können Sie ein beliebig komplexes Programm schreiben, können dort auch selber wieder Funktionen aufrufen, aber diese Funktionen sind eben nur von dem Device-Programm ausführbar, die sind nicht vom Host ausführbar. Da gibt es ein spezielles Schlüsselwort Kernel und damit ist dann gekennzeichnet, dass es sich da um ein Device-Programm handelt. Ja, und das ist zugleich Mittel, Parallelisierung auszudrücken, dieser Kernel. Das heißt, so ähnlich wie diese Bacuda schon gesehen haben oder vielleicht sogar auch schon gelernt haben. Übungsbeispiel kommt ja, glaube ich, auch nochmal bei Max und in der Rechnerübung. Und Sie schreiben also eine Funktion und die steht stellvertretend dafür, dass diese eine Funktion, dieser eine Thread, mehrfach ausgeführt wird. Aber es ist immer der gleiche, identische Thread. Und den schreiben Sie dann halt nur einmal. Und wenn Sie sich noch erinnern, bei CUDA, das kommt jetzt dann auch gleich, ja, also das ist dieses Ausführungsmodell, das ist dieses Single Instruction Multiple Thread, viele gleichzeitig ausgeführte code-identische Threads, die natürlich auf unterschiedlichen Daten operieren. Ja. So, und da gibt es eben die, jetzt in OpenCL heißt diese kleinste Ausführungseinheit Work Item. Das ist im QDOM der Thread. Und hier heißt es im Work-Item. Und der wird mehrfach gestartet als Folge eines Kernel-Aufrufs. Und zwar so häufig, wie Sie... Genau, der hat eine... wie Sie Compute-Units zur Verfügung haben. Aber später. Genau, damit... das heißt zwar Single Instruction, Multiple Thread, aber es ist nicht Single Instruction... Multiple Data im strengen Sinne. Single Instruction Multiple Data, die alten SIMD-Rechner, die funktionierten nämlich so, dass wirklich zu jedem Zeitpunkt jeder Prozessor die gleiche Instruktion ausführen musste. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verzweigung habe, if then else, und ich habe lokale Abhängigkeiten, if a größer 0, dann macht dieses, gehen then-Teil, wenn a kleiner 0, dann gehen else-Teil, und a war eine lokale Variable, dann war das bei den alten SIMD-Rechnern eben so, dass alle die, für die a größer 0 war, für die der rechte Teil gilt, also jetzt mal mit rechts die Verzweigung wäre für ein Senteil, dass die alle ausgeführt werden und die anderen wurden alle schlafen gelegt. Und dann, nachdem die fertig waren, wurde es umgedreht. Ja. Hier bei Single Instruction Multiple Threads kann es so sein, dass die einzelnen Threads sehr wohl in unterschiedlichen Befehlszuständen sein dürfen. Bei SIMD war das nicht. Alle waren immer im gleichen Befehlszustand, zumindest alle aktiven Prozessorelemente. Und der Scheduler versucht, die Threads miteinander zu koppeln, die alle gerade im Ventile sind, damit alle möglichst die Shader-Prozessoren möglichst alle gut ausgelastet werden. Okay, so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass diese Threads, die sollen ja auf unterschiedlichen Daten arbeiten, da irgendeinen Mechanismus brauchen oder diese Work-Items. Und dazu haben sie eine eigene Kennung, eine sogenannte ID, die ist vom Kernel aus abfragbar. Ja, und das ist eben der zentrale Mechanismus, auf unterschiedliche Daten zuzugreifen. Das heißt, über die ID werden Sie dann auf einen Vektor oder auf eine Matrix oder auf irgendeine Datenstruktur zugreifen. Und die ID ist für jeden Thread, für jedes Work-Item unterschiedlich. Gut, dann fassen Sie Work-Items zusammen zu sogenannten Work-Groups. Die erlauben die Kommunikation und die Kooperation zwischen Work-Items. Und das kann ein-, zwei- oder dreidimensional organisiert sein. Das war äquivalent zu den Queue der Thread-Blocks. Und auch diese Thread-Blocks besitzen wieder eine eindeutige ID, die vom Kernel referenziert werden kann. Also es ist 1:1 wie bei CUDA, eigentlich hier bei OpenCL. Und dann gibt es diesen ND-Bereich, wobei ich jetzt vergessen habe, für was diese Numerical Domain, also fangen Sie mich fest, Domain-Bereich, da werden die Workgroups in der nächsten Hierarchiestufe wieder zusammengefasst und auch wieder in 1D, 2D oder 3D gebildet. Und das ist äquivalent zu den CUDA-Grids, wenn Sie nochmal daran erinnern. Hier ist das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Die ganzen Bilder, die jetzt kommen, habe ich von schönen Folien von der Kronos Group geklaut. Das ist so ein Standardisierungsgremium, das sich an die Industrie orientiert. Und die geben eben auch Folien heraus, ja, wie man Einführung in OpenCL-Programmierung. Und da habe ich die rausgenommen. Das wäre jetzt nochmal unser Problemraum beispielsweise. Wir wollen in einem großen Bild beispielsweise rechnen und das Bild unterteilen wir eben in bestimmte, nennen wir jetzt mal Kacheln, ja, das sind dann unsere Workgroups und die Workgroups selber wiederum, wäre jetzt ein einzelnes Pixel, ein einzelnes Thread, operiert dann wieder auf einem einzelnen Pixel und das ist ein Work-Item, was darauf operiert. Ja. Also wir fassen, gehen wir jetzt wieder bottom-up, von unten nach oben. Wir fassen, das ist ein einzelnes Work-Item und es hat hier seine Kennung, zum Beispiel SX und SY. Ja, und genau, hier ist es SX minus 1, 0 und hier ist es 0 SY minus 1. Ne, das wäre also jetzt die nullte Spalte und das hier wäre die die y minus 1 der Spalte. Okay. Gut, das ist die Zeile, Spalte. Ja, das ist die xte Spalte. Und das hier wäre die erste. Und bei 0 fangen wir an zu zählen. Also so wird das Ganze hier zusammengefasst. Und was man dann letztendlich wieder programmiert, das ist dieses Work-Item. Und zwar, beziehungsweise man programmiert nicht dieses Work-Item, das Work-Item ist so eine Art Datenelement. Man programmiert dann einen Kernel, der auf diesem Work-Item da operiert. Gut, schauen wir uns mal dieses Kernel-Programm jetzt eben an. Und zwar für eine Vektoraddition. Das hier wäre das klassische CPU-Programm mit einer Schleife. Ich habe also zwei Quellen, einen Vektor A und einen Vektor B, die werden jeweils als Pointer übergeben, sollen Float-Werte sein. Und ich habe dann noch einen Vektor, der auf den Ergebnisvektor zeigt, ne, eine Adresse. Und const int num, ja, ist einfach die Anzahl der Vektorelemente, die ich habe. Und jetzt laufe ich halt in der Vorschleife von 0 bis num minus 1 und addiere eben diese beiden Vektorkomponenten. Ne. Klassisch, das ist einsichtig. So, und wie mache ich das jetzt in einem OpenCL-Kernel-Programm? Dazu muss ich diese Schlüsselwörter underline underline kernel davor schreiben in meinem Programm, damit klar ist, das ist jetzt ein Programm, was später auf dem Device laufen wird. Also es ist eine Funktion, die später auf dem Device laufen wird. Und ja, der übergebe ich global, ja, da, hier steht jetzt global, das heißt, die kommen aus dem, wir werden dann nachher nochmal das Speichermodell sehen, aus dem globalen Speicher. Das ist auch 1:1 wie bei CUDA, wie beim CUDA-Ausführungsmodell. Okay, so, ja, dann übergebe ich hier auch Source A, Source B und dann wieder einen Pointer auf den Ergebnisvektor, der auch in diesem Hauptspeicher, also in diesem, auf dem Device, diesen globalen Speicher auf dem Device stehen wird. So, und was ist jetzt hier anders? Wir sehen schon mal, es gibt keine Vorschleife. Warum gibt es keine Vorschleife? Weil wir genau so viele Kernels starten werden, wie wir Compute-Ressourcen zur Verfügung haben. Und wir werden nicht mehr als n starten. Also dafür sorgt dann der Treiber, der die Ausführung auf dem OpenCL-Device eben durchführt. Ja. Und stattdessen schreiben wir also genau hin, was zu tun ist. Die beiden Vektoren, Vektorkomponenten werden miteinander addiert und hier ins Ergebnis reingeschrieben. Und welche Vektorkomponenten? Das ergibt sich eben aus der ID. Und die ID wird abgefragt über get global ID 0, 0 für die, 0, also für die erste Dimension, wenn wir nur eine Dimension haben. Hier jetzt mit meiner Matrix werden hier eben, würden zwei Komponenten mit übergeben werden, glaube ich zumindest. Ich bin auch nicht so ein OpenCL-Experte. Aber jedenfalls, das ist jetzt die globale ID, die übergeben wird für diesen eindimensionalen Raum. Okay, analog zu CUDA, das ist im Prinzip. So, okay, wir waren jetzt bei diesem Ausführungsmodell, Kernel, Compute Units und so weiter, was da alles gibt. Hier ist es nochmal zusammengefasst. Ja. Betrifft jetzt die Rechnerplattform. Also wir haben hier unsere, das ist also so eine Hierarchie, hier ist der Host, das wäre jetzt also unsere CPU und das ist das Device. Da kann es mehrere davon geben. Jetzt gehen wir mal von innen nach außen. Also das hier ist das Processing-Element. Das wäre auf die Grafikkarte bezogen, zum Beispiel so ein Shader-Prozessor. Da fasse ich mehrere zusammen, dann ist das eine Compute-Unit. Mehrere solche Compute-Units sind ein Compute, das wäre das hier außenrum, das ist der Streaming-Multiprozessor bei CUDA. Wenn Sie sich da noch erinnern, da wurden mehrere Shader-Prozessor zusammengefasst, die alle einen gemeinsamen Speicher hatten. Das waren diese Streaming-Multiprozessoren und das hier entspricht diesem Compute-Unit. Und mehrere solche Streaming-Prozessoren habe ich eben dann zur Verfügung. Das ist das Compute-Device und das ist die ganze GPU. Grafikkarte mit ihrem Speicher. Und davon kann ich mehrere haben. Ich könnte zum Beispiel auch noch mehrere Grafikkarten in meinem Rechner reinstecken. Und auf FPGAs zum Beispiel bezogen, in einem FPGA kann ich ja einen beliebigen Schaltkreis implementieren. Und dieser beliebige Schaltkreis wäre dann mein Processing-Element. Dann habe ich mehrere davon. Dann ist meine Compute-Unit der FPGA. Wenn ich mehrere FPGAs auf dem Board habe, so ein Board, dann wäre das mein Compute Device, also ein Multi-FPGA. Und wenn ich mehrere von diesen Boards in meinem Rechner habe, sind es die gesamten Computational Resources, die vom Host aus eben angesprochen werden. Und CUDA hat jetzt also das Ziel, eigentlich nicht CUDA, OpenCL hat also das Ziel, mit diesem einheitlichen Programmier- oder Plattform- und Ausführungsmodell solche Architekturen programmieren zu können, sodass Sie mit einem Programm all diese unterschiedlichen Architekturen benutzen können. Also Sie müssen also dann nicht im Idealfall kein VHDL schreiben für FPGA, Sie müssen kein OpenMP-Programm schreiben, um beispielsweise auf die CPU zu gehen, Sie müssen kein CUDA-Programm schreiben, sondern Sie schreiben ein Programm und decken all diese Quellen damit ab. Das ist die Zielsetzung. So. Hier nochmal angewandt aufs CUDA-Architekturmodell, dieses Plattformmodell von OpenCL. Der Host entspricht der CPU. Das ist das Processing-Element, ist der CUDA-Streaming-Prozessor. Okay, jetzt heißt der Streaming-Prozessor, früher hieß er Shader-Prozessor. Das ist die Compute-Unit, sind also diese Streaming-Multiprozessoren. Und das hier wäre die gesamte GPU, wie gerade eben gesagt. So. Jetzt muss ich dieses Ausführungs- und Plattformmodell irgendwie zusammenbringen. Dazu muss ich dieses Ausführungsmodell, also das war die Idee, das Ausführungsmodell entspricht mehr der Software und den Abläufen, auf dieses Plattformmodell abbilden, was mir der Hardware entspricht. Naja, und das geht geradewegs, ja, wie man das von Qt her jetzt kennt. Das Work-Item wird auf dem Compute-Element ausgeführt. Workgroups werden zusammengefasst, in grün steht hier nochmal die Terminologie und die Lösung, wie Qt das vorsieht. Mehrere Workgroups werden nebenläufig auf mehreren Compute-Units ausgeführt, auf so einen Streaming-Multiprozessor. Ne? So ein Thread-Block, wenn Sie noch mal erinnern, das Thread-Block war dazu da, der auf einem Streaming-Prozessor ausgeführt wird. Und deswegen hat man diese auf den ersten Blick etwas seltsam anmutende Hierarchie da eingeführt, dass man nun mehrere Workgroups hat und mehrere Workgroups werden dann auf verschiedenen Streaming-Multiprozessoren auf so einer GPU ausgeführt. Ne? Ja, letztendlich werden dann und Basis sind diese Kernels und mehrere Kernels werden also instanziert auf dem gesamten Compute-Device ausgeführt. Das wäre dann eben bei Qt die GPU. So, ja, so eine Grafikkarte oder überhaupt so ein heterogenes System in dem Sinne ist doch ein recht komplexes Gebilde, was sich auch in einem komplexen Speichermodell widerspiegelt. Das muss auch so sein, denn diese unterschiedliche Hierarchie, also Zusammenfassung von den einzelnen Compute-Units oder Work-Items, wie sie jetzt hier genannt werden, auf der untersten Ebene, die sollten natürlich nicht alle auf einem Speicher zugreifen müssen. Dann würden sie sich ja ständig blockieren. Deswegen hat man hier also auch eine Speicherhierarchie eingeführt. Die ist notwendig und die spiegelt sich eben in diesem Speichermodell wider. Ja. Und die Speichertransfers, die erfolgen hier auch in der strikten Stufensequenz. Wir haben also den Speicher, den Arbeitsspeicher beim Host, das ist der normale DRAM-Speicher. Und dann haben wir unseren, ich beziehe es jetzt gar nicht mehr gleich auf die Grafikkarte, weil man es da eben griffig als Beispiel, als Instanzierung eines solchen OpenCL-Plattform- und Speichermodells gegeben hat. Das ist dann der GDDR-Speicher, der 5. was man zum Beispiel jetzt aktuell hat. Und das ist also der Hauptspeicher auf der Grafikkarte. Dann gab es die Workgroups, die werden zusammengefasst. Da gibt es dann wieder einen lokalen Speicher. Auf den können alle Work-Items zugreifen und können sich darüber austauschen, wenn sie Daten untereinander benötigen. Und die Work-Items selber haben dann wieder einen privaten Speicher. Und das zum Beispiel, das war der Registerspeicher. Da waren nochmal auf den Shader-Prozessoren oder Streaming-Prozessoren waren nochmal Register, große Registersätze drauf. Und die Registersätze waren nochmal aufgeteilt, sodass jeder dieser einzelnen Streaming-Prozessoren einen bestimmten Bereich der vielen, vielen Register, die da gegeben sind, für sich privat zur Verfügung hat. Okay. Ja. Und der globale, konstante Speicher ist eben für alle Workgroups sichtbar, der lokale Speicher nur für die Workgroups und der private nur für die Work-Items. Okay, und so haben die, wenn sie ihren privaten Speicher haben, alle parallelen Zugriff auf ihren Speicher, aber der wird natürlich viel kleiner sein. Die Kapazität wird von hinten, hier oder von hier oben, nach hier unten zunehmen. Liebsten hätte ich natürlich alles im privaten Speicher, aber das wird eben nicht gehen, aufgrund der begrenzten Kapazität. So, wie sieht das Ganze jetzt aus in so einem plattformübergreifendes Programmieren mit dem OpenCL-Framework? Das bietet jetzt also dieses Framework da an. Was muss jetzt da getan werden? Ich habe also hier CPU, GPU. Das erfasst den sogenannten Kontext. Es muss also, was habe ich an Hosts, was habe ich an Beschleuniger-Hardware in meiner Plattform, in meiner Architektur gegeben. So, und ich gehe dann hier, ich habe also Programme, die ich schreibe, sowohl für den Kernel als auch für den Host, das ist das CPU-Programm, weil ich also steckt hier hinten irgendwo, die werde ich dann übersetzen. Dann habe ich Binärprogramme. Die Kernels, die sind dann wieder dadurch spezifiziert, dass sie bestimmte Parameter mit übergeben bekommen. Gebe ich hier jetzt an. Und wo kommen die Parameter her? Create Data in Arguments. Ja, die kommen letztendlich aus dem Hauptspeicher. Also müssen die da irgendwie hintransformiert werden. Und das sind diese Speicherobjekte. Ne? Und da gibt es dann Zwischenpuffer oder ja, in der grafischen Bildverarbeitung dann halt Bilder 2D, 1D oder vielleicht auch 3D-Gebilde. So, dann habe ich am Ende hier noch diese Command Queues, das heißt, all diese Kernels werden dann in solchen Wattenschlangen, werden die ganzen Kernel-Funktionen da reingeschrieben und von dort dann entnommen, um sie auf den Compute Units auszuführen. Gut, und diese Watteschlangen, die können dann sowohl in Order als auch out of order betrieben werden. Bei out of order muss ich natürlich aufpassen, dass ich keine Verletzung von Datenabhängigkeiten habe. So, okay, und genau dieser Vorgang spiegelt sich jetzt auch in dem Programm wieder, was ich in OpenCL schreiben muss. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, ich muss also die Plattform und die Devices erstmal herausbekommen. Dazu gibt es eben in dieser Bibliothek spezielle Funktionen. Und Sie werden ja gleich sehen, bei OpenCL muss ich erstmal einen ganzen Anführungsstriche Rattenschwanz, na, Schwanz ist eigentlich nicht, was vorne wegkommt, sondern eher einen Wasserkopf vielleicht vorne wegstellen, bis ich zum eigentlichen Programm komme. Das muss ich bei Cura nicht, weil ich dort von Anfang an weiß, dass ich schon auf die Grafikkarte gehen werde. Und hier muss ich eben erstmal ermitteln, mit welcher Plattform habe ich es denn zu tun. Ja. So, und dann kriege ich hier jetzt mit dieser Funktion, also einen Pointer auf die Plattform. Das war also das gesamte Gebilde. Und über diese Plattform, habe ich hier meinen Pointer, gehe ich dann hier in diese Funktion, CLGetDeviceIDs, und kann da wieder ermitteln, ja, wie viele GPUs zum Beispiel ich drin habe, oder gehe ich auf eine CPU. Wie viele solche Devices, und kriege dafür, für jedes dieser einzelnen Devices, würde ich auch wieder einen Pointer kriegen. Also wenn ich zum Beispiel ein Multi-GPU-System habe, also mehrere Grafikkarten, dann kriege ich hier jeweils einen Pointer auf jede einzelne Grafikkarte. Und hier unten sagt er mir, wie viele das da drin sind. Okay. So, da muss ich den Kontext ermitteln. Das heißt, ich kenne jetzt meine Devices. Die übergebe ich hier an die Funktion CLCreateContext. Die schafft mir die gesamte Umgebung, um jetzt mit Device und Host sich austauschen zu können. Gut, und dann kommt zum Schluss noch diese Command Queue. Das heißt, hier kriege ich dann wieder den Kontext zurück, CL-Kontext, und den übergebe ich dann in die nächste Funktion. Und der erzeugt mir dann letztendlich diese ganzen Puffer, für wo die ganzen Kernel-Funktionen, die auszuführen sind, abgelegt werden. Und hier kann ich dann Properties eben übergeben, will ich die In-Order oder Out-of-Order abarbeiten. Ja, und dann gibt es hier immer diese Error-Codes, falls irgendwie was nicht da ist vielleicht oder halt irgendwelche Zugriffe nicht geklappt haben. Schauen wir uns das jetzt mal komplett an. So, ich muss hier also erstmal die entsprechenden Variablen definieren, also die dann letztendlich Pointer sind für all diese Konstrukte, die ich in meinem OpenCL-Programm brauche, eben um Plattform, Kontext, Command Queue und die einzelnen Devices anzusprechen. So, also ich fange jetzt hier an. Vorher, das war jetzt nochmal die Erklärung hier, ne, die einzelnen Dinge, die Spezifikation der Programme, und hier, so sieht es jetzt dann konkret aus. Also ich rufe immer erstmal die Funktion OCLGetPlattform-ID auf, kriege dann einen Pointer auf die Plattform. Hier sind immer Abfragen, ob das Ganze auch wirklich geklappt hat. Gibt es überhaupt OpenCL-Plattformen in meinem System? Hoffentlich gibt es welche, dann übergebe ich die hier und kriege jetzt hier die Anzahl der Devices raus und damit auch wieder einen Pointer auf dieses Device. Und ich frage jetzt ab, welche Ressourcen in meiner Plattform sind GPUs? Device Type GPU. Will ich wissen, wie viele Prozessoren dass ich drin habe, wie viele CPUs, steht hier Type CPU. Für Cell würde dann eben stehen Type Cell, entsprechende analoge Bezeichnungen. So, dann habe ich also mein Device, kriege also meinen Pointer auf Device. Dann kann ich den hier übergeben und erzeuge mir einen Kontext. Und mit Hilfe dieses Kontext kann ich dann später, okay, Mit Hilfe dieses Kontexts kann ich dann später meine, was ist denn? Meine Warteschlange dann erzeugen. Schauen wir nochmal dran, das muss später nochmal kommen. Hier glaube ich, habe ich jetzt eins vergessen. Da hätte ich eigentlich jetzt nochmal erwartet. Create Buffer, Moment, nochmal zurück. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass nochmal das hier kommt. CL Create Command Queue. Schauen wir nachher nochmal auf dem Gesamtbeispiel dann drauf. So, jetzt habe ich also erstmal dieses ganze Ausführungsmodell hier kreiert, beziehungsweise instanziert in dem Sinne. Ich habe es also jetzt umgesetzt, konkret abgefragt, was sind denn da für Dinge da. Und jetzt muss dieser Speichertransfer erfolgen. Das heißt, jetzt wird sich dieses Speichermodell hier abbilden. Ja, und das sollen jetzt mal hier, werde ich jetzt erstmal hier auf dem Host wieder Datenbereiche erzeugen, um meine Vektoren unterzubringen. Ja, das sollen also hier eine große Menge Anzahl von Vektoren sein. Gut, dann werden die halt irgendwie initialisiert und jetzt muss ich die aufs Device bringen. Weil, wie gesagt, das Device selbst ist immer nur ein Beschleuniger. Es ist kein für sich allein lauffähiges System. Okay, ja, und dann, wie bringe ich sie rüber? Dazu gab es auch wieder äquivalente CUDA-Funktionen, wenn Sie sich da noch dran erinnern. Die hießen bei CUDA Mem-Transfer. Und dann wurde immer mit einem Parameter nochmal angegeben von Host to Device oder von Device to Host, welche Richtung. Und hier ist es ähnlich. Hier gibt man ihm an, wie sieht es aus? CL Create Buffer. Ja. Und zwar die Quelle auf dem Host von A, das ist also gegeben, das habe ich hier schon angelegt. Und hier sage ich Mem Copy Host Pointer, also vom Speicher aufs Device. Und hier kann ich nur angeben, ob ich diese Speicher eben nur lesen möchte oder ob ich es für Schreiben nur zulasse oder für beides. Ja. Also man kann da noch Schutzfunktionen, Schutzeigenschaften in OpenCL für die Speicher, für die Pufferelemente, die man erzeugt hat, mit kreieren. Gut, ja, dann mache ich das hier für und kriege dann einen Pointer hier jetzt. In dem Moment wurden die Daten jetzt vom Hauptspeicher auf die Grafikkarte übertragen. Das geschieht hier also für A und für B und ich lege dann noch den Speicher an für das Ergebnis. Das ist REST-D. Okay, Memsize sagt mir, wie groß das Ganze ist. Gut, ja, eine ganz wichtige Sache und die habe ich noch gar nicht erwähnt, ist folgendes. OpenCL verfolgt ein Just-in-Time-Compiling-Konzept. Das heißt also, es wird nicht vorher übersetzt, sondern erst bei der Ausführung wird dieser Kernel-Code hergenommen und wird dann aufs Device übertragen. Also er wird erst dann zur Laufzeit erzeugt, hat den Vorteil, dass ich damit eben die Flexibilität bekomme für die verschiedenen, das heißt, Sie können mit einem OpenCL-Programm dann zu einer anderen Plattform wechseln. Gut, so, wie wird jetzt dieser Kernel kompiliert? Dazu muss ich ihm erstmal sagen, wo ist denn der überhaupt gegeben? Ja, das wär, muss erstmal den Pfad hier angeben zu einer Datei, die soll hier vector@gpu.cl heißen. Und CL, da ist jetzt diese Kernel-Funktion realisiert. Okay, dann bestimmt er hier noch die ganzen Dateipfade. Und wenn das dann klar ist, ja, dann kann ich hier Source, also gegeben, übergebe ich hier die Source und kriege hier dann auch einen Point, muss einen Pointer hier angeben, Source Size, kriege hier dann zurück, wie groß dieses Programm tatsächlich ist. Das kann ich dann hier nochmal abfragen und habe dann einen Pointer auf meinem Programm. Und dieses Just-in-Time-Compiling-Konzept selbst wird dann hier mit dem CL-Build-Programm umgesetzt. Hier erfolgt dann tatsächlich, wenn das hier ausgeführt wird, das Übersetzen zur Laufzeit von diesem Programm auf dem Device, was ich mir vorhin geholt habe. Jo, dann hoffen wir, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, möchte ich ganz gern eine Ausgabe auch haben. Was hat denn nicht geklappt? Also das Ergebnis dieses Kompilierprozesses. Dazu muss ich die Ausgaben dieses Laufzeit-Compilers irgendwie fassen. Dazu brauche ich hier wieder einen Puffer. Also sehen Sie hier, New Character. Und den übergebe ich Logsize plus 1. Ist ja hübsch. Achso, ja, richtig. Und Logsize muss ich hier übergeben, damit ich dann überhaupt die Information bekomme, wie groß ist die Nachricht, die ausgegeben wird. Und die übergebe ich dann hier wiederum, Logsize, und kann hier dann abfragen, Program Build Info, also die Information, die der Compiler ausgegeben hat beim Übersetzen. Dann muss ich hier nur abschließen und dann gebe ich die aus. Und falls es einen Fehler gegeben hat, dann kriege ich da hoffentlich eine Fehlermeldung, die mir weiterhilft. So, gut. Und dann zu guter Letzt muss ich also noch aus dem Programm den Kernel extrahieren, den ich hier angegeben habe. Und dann kann es losgehen. Enqueuing, okay, genau. Dann setze ich, jetzt ist der Kernel bekannt, jetzt kann ich den Kernel starten. Und dazu sage ich ihm, welche Argumente, dass er bekommt. Und das sind dann eben meine Vektoren, hier hinten. Gut. Dann ist alles vorbereitet, die Kernels sind bekannt. Wo die Eingabeparameter herkommen, ist bekannt. Wo sie hin sollen, wurde bekannt gegeben, also die Ausgaben. Und dann kann ich tatsächlich den Kernel nun starten. Und jetzt sage ich noch, wie viel das ich haben will. 512 will ich hier starten. Also das sind die Anzahl der Work-Items, die ich pro Work-Gruppe, pro Arbeitsgruppe hier starte. Dann sage ich hier nochmal, wie viel ist die Gesamtanzahl an Work-Items. Und dann werden die hier alle in eine Schlange eingereiht. Okay. Und zum Schluss werden sie aus der Warteschlange, wenn die Ergebnisse wieder ausgelesen. Warum die in dem Beispiel dann nochmal extra einen Check gemacht haben, weiß ich nicht. Eigentlich gab es hier vorne ja schon einen RES. Das hätten sie nicht annehmen können, aber wahrscheinlich dachten sie da nicht mehr dran. Also dieses Beispiel habe ich alles von einer Webseite weggenommen. Die müsste ich auch irgendwo auf den Folien da vorne weg mal referenziert haben. Ja, okay. Also ich kann Sie beruhigen, ich werde Sie jetzt nicht OpenCL-Code in der Prüfung abfragen, sondern das Ganze dient jetzt hier, um die Vorlesung auch rund zu machen, dass Sie da auch mal gesehen haben, dass es sowas gibt. Und was ist der Ansatz dafür? Und damit Sie sich damit auch mal ein bisschen beschäftigen, habe ich Ihnen jetzt mal dieses nicht dieses Programm, sondern eigentlich, ich habe dann gestern Abend noch ein einfacheres gefunden, aber über die kurz vom 6. Januar schon die Folien erarbeitet. Dann dachte ich, naja, das änderst du jetzt auch nicht mehr, aber ich habe keine Lust mehr. Eigentlich wäre dieses Programmbeispiel hier schöner gewesen, das habe ich gestern Abend gefunden. Und das werden wir jetzt einfach mal nachher übersetzen. Und dann ja, arbeiten Sie das doch dann einfach mal durch. Wir gehen jetzt halt mal ein bisschen darüber. Voilà. Okay, jetzt sind wir eins. Oh, das ist eine richtig gute Belegung. Gottes Willen, das könnte sein, dass es nicht ganz ausreicht. Und, ja, könnte gerade reichen. Zwei, haben Sie eins?
Nee.
Schade. Sie haben auch noch keins, ne? Gucken Sie bei ihm mit rein. Ich lade es dann auch nochmal ins Stud.on hoch. Okay, ja, also das Programm ist tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich habe sie auch nochmal drauf. Und jetzt ist eine Besonderheit, wenn Sie da drauf gucken, da sehen Sie, der Kernel ist hier jetzt nicht extern geschrieben, der Kernel ist so einfach. Der Kernel ist hier im eigentlichen OpenCL-Programm als Kommentar mit drin und ist hier gleich gekennzeichnet als Program Source. In dem Beispiel, was ich auf den Folien hatte, war der extern. Und dann wird Programm Source der Pointer einfach übergeben und der Pfad muss gesucht werden und so weiter. Und dann liest er den ein. Hier ist jetzt gleich mit drin. Okay. Ja, das ist halt hier die Vektoraddition. Und wir werden jetzt auch nur 10 Vektorkomponenten miteinander addieren. Wichtig ist, auch immer dieses CL, CL.H da einzubinden, sonst hat man nicht einen Hauch einer Chance, dass da was übersetzt wird. Oh. Gut. Und hier an der Stelle sehen Sie also diese ganzen Variablen, die benötigt werden, um OpenCL zu übersetzen. Dann haben wir hier die beiden Vektoren A und D, die sollen also miteinander addiert werden und die sind identisch. Das heißt, nachher 1 plus 1 muss 2 rauskommen, in der zweiten Komponente muss 4 rauskommen, dann 6, 8, 10, also immer das Doppelte jeder einzelnen Komponente. Ja, gut, und dann geht es halt los. So ähnlich wie auf den Folien gezeigt. Ich muss also erstmal meine Plattform abfragen, ich muss dann meine IDs abfragen, ich kann hier Kontexte übergeben. Achso, und jetzt folgendes. Hier ist noch wichtig, hier steht jetzt CL Device Type CPU. Das heißt, wir werden das jetzt nachher auf der CPU, auf einer CPU ausführen, nicht nur auf einer GPU. Ja. Okay. Ja, hier kann ich dann noch ein paar Dinge mit übergeben. Hinsichtlich der Plattformeigenschaften. Aber jetzt auch nicht genau im Kopf, was jetzt da mit übergeben wird, außer dass ich halt den Kontext dieser Plattform abfrage. Tja, und dann wird der Kontext hier ermittelt. Hier. Und dann gehe ich mit dem Kontext und erzeuge meine Kernel-Kommando-Warteschlange. So. Tja, und dann wird dieser Kernel hier extrahiert aus Program Source. Genau, in dem Fall muss ich hier angeben, dass das Programm selbst den Kernel enthält. Also gibt es dafür die Funktion CL Create Program with Source. Das hier, haben wir gesagt, entspricht dann also wieder dem Starten, also dem Kompilieren, dieses Just-in-Time-Compilen. Wenn das dann erfolgreich war, ja, kann ich dann also hier den Kernel, ich könnte jetzt also ein Programm haben, auch mit mehreren Kernels, hier spezifiziere ich, welchen Kernel, das ich jetzt tatsächlich ausführen will. So, als nächstes werden also diese Puffer mit übertragen. Ja. Gut, dann werden die ebenfalls, ja, hier dieser ganze Teil hier betrifft dem Übertragen der Daten. Hier werden dann die Kernels in die Warteschlange gestellt. Ja, und dann wird fleißig gerechnet, wird gewartet, bis die fertig sind. CL Finish. Ich müsste das, ist da noch was verborgen? Ne, CL Finish, da kenne ich auch CL, CL Finish. Und dann lese ich die Ergebnisse wieder zurück. Und zwar hier jetzt in Results. Tja, und dann sollen die einfach hier nochmal ausgegeben werden. Okay, hier werden sie nochmal ausgegeben, Print the Results. Und dann zum Schluss werden die ganzen Ressourcen, die ich im Zusammenhang mit OpenCL allokiert habe, hier wieder zurückgegeben. Na gut, schauen wir uns das doch mal an einem konkreten Beispiel an. Ich hoffe, ich bin noch drauf. Nö, ich bin nicht mehr drauf, aber es macht nichts. Ich gehe jetzt mal auf eine unserer Rechner, 36B. So, da bin ich jetzt hier drauf. Na, so nicht. Open. Nee. So, geschafft. Jetzt bin ich im richtigen Verzeichnis. Und da sehen Sie meine ersten zwei OpenCL-Programme in meinem Leben, die ich übersetzt habe. Das habe ich nämlich die Woche erst gemacht. Und zwar, Hello World und diese Vektor, habe ich mir auch noch verschrieben, also das ist diese Vektor-Addition, und zwar genau die, die Sie jetzt hier ausgedruckt haben. Ne? Hello World ist langweilig, das machen wir nicht. Jetzt übersetzen wir das Ganze und ich habe gesagt, das können wir mit einem normalen G++-Compiler machen. Das Ding soll dann, die Ausgabe soll Vektor-Add OpenCL heißen und ich muss noch die richtige OpenCL-Bibliothek mit übergeben. Minus L, das steht hier bei uns unter userlib 64 OpenCL Vendors Intel. Und wenn Sie jetzt auf eine Grafikkarte oder sonst was gehen, müssen Sie halt eine andere Bibliothek hier zulinken. Ne? Und hier sagen Sie jetzt, da steht sie und die heißt Intel OCL und das Programm will ich übersetzen. Und wenn Sie das machen und es ist Donnerstag, Mittwochabend um 10, nachdem alle Kinder und Frau schon im Bett sind, kommt dann das hier raus und ich denke mir, warum? Wobei ich vorher noch dem Franz genau über die Schulter geguckt habe. Ich weiß es nicht warum. Er findet die Intel OCL zwar, aber die Intel OCL findet dann wiederum andere sucht andere Bibliotheken, die sie nicht findet. Die stehen aber alle hier drin. Die stehen hier drin, 100%. Und wenn ich die explizit, eigentlich ist das normalerweise nicht nötig, explizit in diesem Pfad mit aufnehme, kann das plötzlich übersetzen, dann hat er sie alle gefunden. Ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste das schon reichen, wenn ich das minus L angebe. Und genau 100% all die Bibliotheken, die er vermisst, stehen da drin. Ich weiß auch nicht, muss irgendwie in meiner Umgebung liegen. Aber egal. So, dann führen wir das Ganze jetzt doch mal aus. Jawohl, passt. Ja, das sind die Vektoren. Output 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, das was am Ende eben stand. So, und wenn ich jetzt damit eben auf eine GPU gehen möchte, dann muss ich einfach nur genau dieses Programm hernehmen und schreibe hier, wo hier, CL Device Type GPU rein, übersetze das Ganze nochmal und bin fertig. Das ist der Dreh. Ich führe es jetzt nicht vor, weil ich habe es vorher noch nicht gemacht. Ich könnte natürlich jetzt auf eine unsere GPU-Karten gehen und sollte funktionieren. Okay. So, also so viel dazu. Kapitel 2. Ja, also wir sind im Kapitel 2.4 heterogene Multikernarchitekturen. So, ich will jetzt noch mal einen kurzen Ausblick bringen. Multikern, Englisch Multicore, aber wir sind ja eigentlich schon Many-Core, also Vielkernarchitekturen. Da streiten sich die Geister, wann fängt Vielkern denn tatsächlich an? Fängt es erst bei 100 an, fängt es schon bei 8 an oder fängt es schon bei 16 an? Ich weiß es nicht, also ich würde mal sagen, bei 64 fängt es bestimmt an. Bei 64 würde ich sagen, das ist dann schon langsam Vielkernarchitektur. Und was man momentan jetzt beobachten kann, ist, dass gerade im Embedded-Bereich viele oder einige Lösungen vorgestellt werden, die spezielle Vielkernarchitekturen anbieten. Und eine ganz interessante, entweder gehört zum Beispiel unter anderem auch das hier dazu, oder ein System von der französischen Firma Calray, die bieten ihr System MPPAA oder so ähnlich heißt das. Und das sind 256, glaube ich schon, einfach programmierbare Prozessoren. Die sind alle unter OpenCL programmierbar und haben dann nochmal so ein FPGA mit dabei, mit dem sie die Anbindung an die Außenwelt herstellen und auch die sogenannte Glue-Logic, also dazwischen irgendwelche Puffer bauen könnten oder irgendwelche Vorverarbeitungen oder irgendwas, könnten sie sich das selber ausdenken. Ne? Und da gibt es noch, und Calray, also das ist von der französischen Firma. Ich habe einen der Geschäftsführer, der tingelt ja auch die ganze Zeit durch Europa, auf einer Konferenz im Oktober noch gehört. Ich kennengelernt habe ihn nicht, die haben bloß kurz die Hand geschüttelt. Ja, das System wirkt recht ausgereift und kostet auch ein bisschen was. Jetzt gibt es ein anderes System und auf das warte ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe es in der Vorlesung schon mal erwähnt. Ich habe gehofft, ich wäre vor Weihnachten damit beschenkt. Ist aber immer noch nicht passiert, und zwar von der Firma Adapteva. Adapteva ist eine Firma, die von einem Herrn Olsen, glaube ich, also von einer schwedischen Abstammung gegründet wurde. Und das ist so ein, und die haben dieses Parallela-Board entwickelt hier, was hier zu zeigen ist und hier gezeigt ist. Und zwar als eine Art ein Kickstarter-Projekt nennt sich das. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen. Das heißt, man sammelt vorher Geld und wenn genügend Geld da ist, dann geht die Sache auch wirklich in Produktion. Und was sollte in Produktion gehen und dann ausgeliefert werden? Das ist dieses Parallelabord. Wissen Sie, wie groß das ist? Also ich bin echt gespannt, ob es wirklich so groß ist. Soll so groß sein wie eine Scheckkarte. Das ist eine ganze Scheckkarte, was da alles drauf ist. Und was ist da drauf? Ein FPGA von der Firma Xilinx, sogenannte Zynq-FPGA. Auf dem befindet sich ein Dual-Core ARM A9-Prozessor. Der ist dazu da, die Anbindung ans Betriebssystem zu machen. Da läuft also dann auch ein Ubuntu Linux drauf und macht die ganze Anbindung an die Peripherie. Das ist alles auf dieser Zynq-Plattform und die hat dann auch nochmal ein FPGA, den Sie in zum Beispiel in VHDL beliebig programmieren könnten, was Sie machen, was Sie damit machen möchten. Und dazu gibt es als Beschleunigerprozessor eben diesen Epiphany-Chip. Und dieser Epiphany-Chip, der besteht aus 64 mit 1 GHz getakteten RISC-Prozessoren, die komplett in OpenCL programmierbar sein sollen. Habe ich den Preis schon genannt? Noch nicht? Was schätzen Sie, was das Ding, was die wollen? $99. Als ich das gelesen habe, beziehungsweise es könnte sein, dass der aus Halmstad kommt, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, ich habe im März Kollegen von der Uni Halmstad hier zu Besuch gehabt und die haben mich darauf aufmerksam gemacht, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Und als die dann weg waren, habe ich mir dann gleich eins bestellt, habe ich mich gleich mal vormerken lassen. Und als ich auf der, und dann hieß es irgendwann im Frühjahr, jawohl, jetzt im Oktober geht es los mit der Auslieferung und wir bieten jetzt auch noch was anderes an. Und da konnte ich dann nicht mehr zurückweichen. 4 von diesen Scheckkarten gestapelt mit einem 10 Gigabit Ethernet gekoppelt. Ne? Und kostete dann 500 Euro. Dachte ich mir, na gut, okay, das Risiko kannst du mal eingehen. Insgesamt 600 Euro. Hätte dann der Lehrstuhl in Sand gesetzt, wenn dieses Kickstarter-Projekt nichts wird. Im Oktober sollte es eigentlich losgehen mit der Auslieferung. Der Mann hat dann da, der ist auch bei Facebook, der hat dann lauter Blogs da reingesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, jeden Tag hat er was reingesetzt. Und heute war ein guter Tag, hat er gemeint. Also zwischendurch gab es ein paar schlechte Tage. Irgendwie sind Mitarbeiter wegdiffundiert und das führte irgendwo dazu, dass sie ein Problem mit der Auslieferung bekommen haben oder was weiß ich. Jedenfalls seitdem hat er nichts mehr geschrieben. Das macht mich schon ein bisschen nervös. Es war Anfang Dezember, da hieß es irgendwie, heute war ein guter Tag, die Chips kamen zurück, sie haben sie eingeschaltet und sie sind nicht abgeraucht und sie wollen jetzt also mit der Auslieferung der ersten beginnen. Also, bin mit jemandem von einer Firma in Kontakt, die sind auch an diesem Ding interessiert und wollen es da vielleicht mal einen kleinen Auftrag geben, damit wir das mal untersuchen. Und der hat mir dann am Telefon mitgeteilt, angeblich Ende Januar würden die jetzt kommen. Aber ich habe auf der Website nichts gelesen, naja, wie auch immer. Und wollen wir mal schauen. Aber interessant an dieser ganzen Sache ist, das ist alles eine Open-Source-Hardware, ja. Alles ist veröffentlicht, das kann man sich jetzt schon runterladen, wie die Prozessoren aussehen, wie die Hardware aussieht, wie das Board aussieht. Und alle sind aufgerufen, in der Welt daran teilzunehmen und dieses Parallela-Projekt da weiterzuentwickeln. Und wenn ich schon so alle sage, dann meine ich, also wenn das jetzt dann da ist, wir werden da auf jeden Fall Hilfe brauchen, zum Beispiel auch in Form studentischer Mitarbeit, in Form von Bachelor-, Masterarbeiten, Masterprojekten und so weiter. Also vielleicht die ersten überhaupt erstmal die ganzen Systeme dann in den Gang zu kriegen. Und dann in einem übernächsten Schritt kann man sich mal angucken, was die dann diesen... Wir arbeiten ja an so ähnlichen Dingen. Ne? Ist ja interessant, was die da so gemacht haben. Dann 1 GHz RISC-Prozessor haben wir natürlich noch nicht. Ne? Und da verspreche ich mir einiges an Inspiration. Okay, gut. Also ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, dass dann irgendwann eine E-Mail kommt. Ach, übrigens habe ich dann auch noch eine E-Mail bekommen, ob ich mich an einem Kickstarter-Projekt beteiligen möchte von diesen Parallela-Chips. Ne? Und zwar die nächsten sollen 256 haben. Aber ich habe mir gedacht, na gut, Ding will Weile haben, jetzt warten wir erst mal, ob überhaupt die Boards kommen. Okay, Achso, und was habe ich Ihnen hier noch mitgebracht? Das ist ein sogenanntes Karma-Board, Cura on Arm nennt sich das. Das ist eine Entwicklung von Barcelona, getätigt am Barcelona Supercomputing Center. Und da war die Idee, mit vielen, vielen solcher Knoten einen leistungsstarken, ganz so leistungsstark ist er nicht, Parallelrechner aufzubauen, der aber wirklich energieeffizient ist. Ne? Und das ist also dieser ARM-Prozessor, das ist jetzt ein Quad-Core, der sitzt hier unten und gekoppelt mit einem NVIDIA Tegra-Prozessor. Da sind jetzt nur 96 Shader-Prozessoren drauf. Ne? Und wir haben auch gerade momentan ein Projekt laufen mit einem Kamerahersteller aus Nürnberg. Und da ist die Idee, da untersuchen wir gerade eingebettete Hardware im Hinblick auf Applikationen im Automotive-Bereich. Und jetzt läuft gerade eben ein Masterprojekt. Schade, jetzt habe ich das Bild nicht mehr raussuchen können. Aber egal, da geht es auf jeden Fall um so einen Algorithmus, der eine Fußgängererkennung macht. Ne? Und vielleicht ist die Idee, das mal dann ins Auto einzubauen, möglichst schnell. Und dann sieht man auch ein paar Bildchen. Das läuft jetzt auch schon. Der Student hat es über Weihnachten zum Laufen gebracht. Hurra, hurra. Und da sieht man ein Bildchen. Normalerweise hängt das jetzt hinten in unserem Diplomantenzimmer da. Und ja, da sind dann 5 Fußgänger zu sehen und die haben dann einen roten Rahmen außenrum und man kennt die dann. Das ist basiert auf Histogramm von Gradienten. Also Gradienten, man guckt immer ein bestimmtes Pixelfenster an. Das ist, glaube ich, 94 mal irgendwas. Solche Pixelfenster guckt man an und bildet da drin die Gradienten. Das heißt also die Abstände zwischen benachbarten Pixeln, summiert die auf, bildet darüber Histogramme und dann über entsprechende Algorithmen, wie diese Histogramme auszuwerten sind, wird dann entschieden, ja, da ist wohl ein Fußgänger und da ist wohl eher nur ein Gebäude. Also ist ein Geschäft oder irgendwas. Jedenfalls kein Fußgänger, wo man irgendwie Angst haben müsste. Und ja, okay, also das läuft. Umgesetzt haben wir jetzt erstmal ganz einfach einen Algorithmus, der in CUDA geschrieben wurde, von an der Universität in Oxford. Die haben den öffentlich zur Verfügung gestellt, nennt sich FastHock. Und den haben wir jetzt mal ein bisschen verglichen. Also interessant ist Folgendes, hier läuft er jetzt, braucht 1,4 Sekunden, waren die ersten Tests. Das Gleiche braucht auf unserem Cluster 0,07, also Faktor 20 schwächer hier. Allerdings, ich kann Sie das Interesse haben, mal unser privates Lehrstuhl 3-Rechenzentrum einladen, unten im zweiten Stock, da wo auch das Praktikum lief, nebenan oder läuft, wie laut es da ist. Ne? Also das ist halt natürlich so eine, die 0,07 Sekunden wurden auf so einer großen Grafikkarte erzielt, mit weiß ich, wie viel Shader-Prozessoren. Das war, und da ist natürlich anhand der Lüfter schon nicht so groß, aber doch relativ groß. Und so eine Karte wird sich wahrscheinlich keiner ins Auto einbauen. Ne? Das hier ist auch schon ein bisschen groß, aber das könnte man natürlich auch noch kleiner machen, auf einer Spezialplattform aufbauen. Und wir haben es noch nicht gewagt, ne? Aber ich glaube, also der Lüfter, der ist so schwach und zahm und 1,4 Sekunden ist jetzt erstmal auch nicht so schlecht. Wir werden natürlich noch weitere Tests machen, aber der Energieverbrauch ist minimalst noch bei diesem Teil. Hat 500 Euro übrigens gekostet und wird auch von einem Barcelona Supercomputing Center entwickelt worden, wird von der französischen Firma kommerzialisiert. Das war dann auch innerhalb von 4 Wochen da. Ne? Also, ja. Aber ist ja auch kein Kickstarter-Projekt, ne? Und hat auch das Fünffache gekostet von dem hier. Gut, damit habe ich das Kapitel 2 abgeschlossen. Und wir gehen jetzt, also das ist dann auch schon die Überleitung mit OpenCL, Feedkernarchitekturen und so weiter, zu den eingebetteten Prozessoren über, ja, oder Spezialprozessoren und was haben wir da, 65 Folien. Ah ja, jetzt wird auch dann die Woche, glaube ich, die Tafelübung macht der Max natürlich weiter, meines Wissens, ja. Und die Rechnerübung wird jetzt dann der Marc Reichenbach übernehmen, der kommt aus der Hardware-Gruppe und sie sollen dann, das wird ja noch was nächste Woche schaffen, dann auch mal mit so einem kleinen Multicern-Prozessor, der bei uns entwickelt wurde, der jetzt übrigens auch als ASIC gegossen wurde und er läuft, seit vor Weihnachten läuft er tatsächlich. Und der ist aber dann in einem FPGA implementiert, mit dem sollen Sie mal in den Rechnerübungen ein bisschen rumspielen. Also man kann natürlich nicht erwarten, dass man sie innerhalb 3-4 Wochen dazu bringt, eigene Multicore-Prozessoren FPGAs umzusetzen. Ne? Aber zumindest sollen sie da mal reinschauen können. Ne? Okay. Also den werde ich dann im Kapitel 3 nächste Woche vorstellen. Und mit dem sollen sie dann in den Übungen noch was machen. Und über dann also der Markt die Rechnerübung machen bis zum Ende des Semesters. Okay, ja, also Kapitel 3, eingebettete Prozessoren, Spezialprozessoren. Ja, im Unterschied zu den Universalprozessoren besitzen Spezialprozessoren eben eine geringere Flexibilität, deswegen heißen sie auch Spezialprozessoren. Dafür sollen sie aber bei speziellen Aufgaben schneller sein. Und folgende Spezialprozessoren werden wir jetzt behandeln. Ich muss auf meine eigene Uhr gucken, heute ist so dunkel hier. Ja. Die eingebetteten Prozessorensysteme, Signalprozessoren, das sind die DSPs, sind eigentlich ein Spezialfall eingebetteter Prozessoren und die rekonfigurierbare Hardware. Also zur Prüfung nochmal, ne? Ich werde Sie jetzt nichts über Adaptiver fragen, ich werde Sie nichts über OpenCL fragen. Jetzt kommen ein bisschen grundlegendere Dinge, die könnte ich Sie schon eher fragen, zum Beispiel, ja, zum Beispiel diese Folie 2, die ist doch echt schick. Also die Semantik, die da dahinter steckt, die könnte ich vielleicht schon fragen. Ne? So, was ist denn jetzt da zu sehen? Also wir haben jetzt da diese ganzen, angefangen von den Universalprozessoren bis zu dem ASICs am Ende. Hier sind mal aufgelistet in so einer Hierarchie, welche verschiedenen Implementierungsarten von Prozessoren gibt es denn da? Da haben wir also ganz oben die Universalprozessoren. Da haben wir kennengelernt im Oktober, November die CISC- und RISC-Prozessoren. Und unten drunter, die Leistung nimmt hier zunehmende Stückzahlen und die Leistung nimmt hier ab, die nimmt hier zu, also für eine spezielle Funktion. Okay, das muss man auch ein bisschen relativieren, aber ich sage jetzt gleich was dazu. Als nächstes unten drunter kommen diese Mikrocontroller, ne, die zum Beispiel in der Waschmaschine eingesetzt sind oder im Auto oder im Toaster, ne, also einfache Struktur, manchmal nennt man sie auch Mikrocomputer, deswegen, weil sie alle oder viele oder eigentlich schon fast alle 4 Komponenten des von Neumann-Rechners auf einem Chip integriert haben. Ich mache dann gleich nochmal ein altes Beispiel dazu. Digitale Signalprozessoren oder die ASIPs, ja, das ist ein Begriff, der ist nicht so bekannt, aber ich finde eigentlich ganz gut. Application Specific Instruction Set Processor, das heißt, sie haben einen Prozessor entwickelt, der ist schon programmierbar, der ist nicht so universell programmierbar wie jetzt ein Intel-Prozessor, aber er hat so einen speziellen Befehlssatz, zum Beispiel Befehle für spezielle Bildverarbeitungsaufgaben, kennt zum Beispiel Berechnungen des Gradienten, kennt einen Sobel-Operator und solche Dinge. Ne? Und also solche... Wer bei Ihnen schon von Paul-Mann Honecker was gehört hat, der sagt ihm wahrscheinlich Sobel-Filter und solche Dinge was. Also solche Filteroperationen, die hat er gleich als eigenen Befehl zum Beispiel. An solchen Dingen arbeiten wir jetzt im Zusammenhang mit dem Kamera, mit dem Projekt mit dem, für die intelligente Kamera. Ja, unten drunter haben wir dann die programmierbare Hardware, das heißt, das sind die FPGAs oder Complex CPLTs, Complex Programmable Logic Devices. Was verbirgt sich dahinter bei diesen CPLD? Sie wissen ja wahrscheinlich alle noch, irgendwo aus den Grundlagen technischer Informatik müsste es eigentlich dran gekommen sein, dass man eigentlich jede beliebige Funktion als eine und als eine disjunktive Normalform oder konjunktive Normalform programmieren kann. Ne? Also als eine Veroderung von und. Oder als eine Veroderung von, als eine Verundung von Oder-Konstrukten, so rum. Und solche Elemente bieten jetzt Matrizen, Endmatrizen und Oder-Matrizen und die kann ich entsprechend programmieren und dann kann ich da meine beliebige boolesche Funktion realisieren. Der FPGA, der ist vom Abstraktionsgrad hier einen Schritt drüber, da werde ich vielleicht noch ein bisschen gleich was dazu erzählen. Und ganz unten haben wir den ASIC. Der ASIC ist eben nicht mehr programmierbar. Das ist der Application Specific Integrated Circuit. Das heißt, da ist diese eine Funktion, die der Schaltkreis machen soll, direkt in die Hardware integriert, fest gebrannt. Ja? Der macht nur diese eine Funktion, sonst nichts. Aber die soll er dafür besonders gut machen. Zum Beispiel könnt ihr mir vorstellen, entweder ist hier ein Mikrocontroller drin oder die haben gleich einen ASIC hier reingebaut. Ne? Meine Uhr. So, jetzt kommt hier zunehmende Stückzahlenleistung. Tatsächlich, man denkt vielleicht, naja, was sind die Prozessoren, die am meisten in der Welt verkauft werden? Weil jeder so, das sind die Intel-Prozessoren, die AMD-Prozessoren. Das ist gar nicht so. Wenn man es von der Klasse betrachtet werden am meisten ASICs verkauft. ASICs und, ja, die sind zwar ein bisschen weiter unten, aber die Mikrocontroller. Die werden viel häufiger, denken Sie an die ganzen, kommt dann gleich noch ein Bildchen, es kommt nachher noch ein Bildchen, in einem Auto, was denn alles an Elektronik in einem Auto verbaut wird. Da sitzt ja kein 86, da sitzt ja kein Core i7-Architektur drin. Das ist viel zu groß. Das passt da nicht rein. Und denken Sie also an die Vielzahl der kleinen Helferlein, die wir haben in der Unterhaltungselektronik, im Mobilfunk und so weiter. Das ist eine viel größere Klasse an Prozessoren, die da verkauft wird. Und vielleicht haben Sie auch in der Presse gelesen, gerade die Universalprozessoren von diesen Teilen hier, ja, die nehmen ja immer mehr ab. Und Intel hat schon Angst, dass sie nichts mehr verdienen, weil die ganzen Tablet-Computer sind vor allem die Domäne eines Prozessorherstellers, der tatsächlich nur Lizenzen verkauft, nämlich ARM. Da hat sie einen Spruch gehört von jemandem, MIPS, die stellten auch so RISC-Prozessoren her. Jetzt sind sie Imagination, weil sie ARM gemacht wurden. Botspiel, ne? ARM gemacht wurden. Weil ARM so erfolgreich war, haben die denen das Wasser abgegraben. Ja, gut, also das heißt, und für diese eine Funktion sollte der ASIC eigentlich leistungsfähiger sein als der Universalprozessor. Deswegen steht hier zunehmende Stückzahl, zunehmende Leistung. Und der Leistungsverbrauch selber, also das trifft definitiv zu, der physikalische Leistungsverbrauch, der ist natürlich beim Universalprozessor viel größer als wie beim ASIC oder beim FPGA. Oder und der beim digitalen Signalprozessor wird auch wieder höher sein. Also hier ist die Hierarchie, die Zunahme des Leistungsverbrauches von unten nach oben zu sehen, der am energieärmsten, die am energiestärksten. Tja, die Flexibilität nimmt natürlich auch hier zu. Und hier unten habe ich überhaupt keine Flexibilität mehr. Der ASIC macht eben nur das eine und sonst nichts. Und hier oben bin ich universell programmierbar. Und natürlich auch von der Pragmatik her. Ich bin auch beim FPGA durchaus universell programmierbar, aber es ist natürlich ein hartes Geschäft, über VHDL und so weiter, das im FPGA beizubringen, dass er das tun soll. Das geht natürlich beim Universalprozessor viel leichter. Schreibe ich halt ein C-Programm. Okay, ja. Die Kosten pro Stück nehmen natürlich auch zu. So ein Universalprozessor ist wesentlich teurer als ein ASIC. Klar, hier muss es natürlich dann aber auch wieder die Masse machen. So ein ASIC wird von der Fläche ganz klein sein. Und also ich kann dann viel aus dem Wafer rausschneiden, aber ich muss natürlich dann viele Uhren verkaufen oder viel solche Elemente in Autos einbauen, damit sich das Ganze dann auch wieder rechnet. Gut, also da habe ich jetzt schon einiges dazu erzählt. Jetzt kommt auf den folgenden Folien auch noch ein bisschen Erklärung, was es mit diesen einzelnen Prozessoren da so auf sich hat. Also der Universal- oder General-Purpose-Prozessor, die GPP, ja, war die Motivation für allgemeine Computeranwendungen, da einen Prozessor zu haben. Für PCs, Workstations. Pentium Alpha, allgemeine Software läuft drauf, existieren mit komplexen Betriebssystemen. Klar, das ist jetzt eigentlich noch ein bisschen eine Motivation. Warum gibt es sowas wie eingebettete Systeme? Und da denkt man gar nicht, dass das eigentlich vollständige Rechnersysteme sind. Ist aber so. Ne? Ist der PC, die Workstation, das rechnerische Allheilmittel für alle Probleme? Die Wahrheit liegt sozusagen im Verborgenen, also im eingebetteten Bereich, ne, im Embedded-Bereich. Das heißt, es gibt viele eingebettete Prozessoren und Prozessorkerne. Und das sind die meisten Anwendungen der digitalen Verarbeitung, findet man in Geräten des täglichen Lebens. Ne? Denken Sie an die ganze Medizintechnik. Die käme ohne solche kleinen Helferlein überhaupt nicht mehr aus. Käme nicht mehr zurecht. Diese treten mit der Umwelt, ja, das ist vor allem das Kennzeichen, die treten mit der Umwelt mit analogen Schnittstellen entgegen. Das ist hier beim PC, gut, der hat natürlich auch, das Display ist nicht unbedingt digital, hat vielleicht eine digitale Schnittstelle jetzt mittlerweile, aber zeigt mir dann irgendwie mit Leuchtkraft was analog aus an, aber das ist damit jetzt nicht gemeint. Oder auch die Tastatur ist jetzt auch nicht so in dem Sinne eine analoge Schnittstelle, wie wenn ich mit einem Sensor direkt irgendwas erfasse, mit analog-digital-Wandel und dann diese analog-digital gewandelte Information weiterverarbeite. Und bei, ja, wenn ich mit dem Teil hier aufpassen, das Fernsehen schaue, wieder mit zu meinem Schwiegervater gehen und zeige ich dem, das ist ein Rechner, das ist klar. Ne? Wenn ich dem sage, pass mal auf, wenn du in ein Auto steigst, fährst du eigentlich mit einem Rechner rum. Dann sagt der, wo fahre ich denn mit einem Rechner rum? Ich habe da keine Tastatur, keinen Bildschirm, was erzählst du denn da? Ne? Und man, so ist es aber tatsächlich. Die Rechenfunktionalität, die wird nach außen gar nicht manifest, dass selbst der Beamer so ein kleiner Rechner sogar ist. Ja? Oder der Videorekorder. Aber der bringt manche zur Verzweiflung, kein Wunder. Gerade deswegen, weil intern wahrscheinlich ein Rechner drinsteckt, der so schwierig zu programmieren ist. Beziehungsweise war hier die Mensch-Human-Interface, wie heißt es, Mensch-Maschine-Schnittstelle, manchmal etwas Komisches. Ne? Manchmal. Gut, ja, trotzdem sind im Inneren der Geräte eben leistungsfähige Rechner verborgen, eingebettete Prozessorensysteme. Beispiele, gibt viele dafür. Ne? Das sind alles, also die Vorlesung hatte ich schon ziemlich lang, den Bereich hier, schon jener gemacht, da sind Prozessoren drauf, von denen weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, dass die überhaupt mal gab. Entscheidend ist, meist läuft da immer nur ein Programm drauf. Vielleicht ein Programm mit mehreren Threads, aber es läuft halt nur ein Programm drauf. Ne? Ganz einfach, klar, niemand loggt sich auf dem DVD-Gerät ein und macht dort ein Word. Ne? Das ist Käse. Ne? Der läuft oder fängt da an, Programme zu entwickeln. Da läuft halt immer nur ein Programm. Das wird vorher entwickelt, ja? Muss in Realzeit häufig ablaufen, wobei Realzeit auch ein dehnbarer Begriff ist. Realzeit im Flugzeug ist was anderes als wie beim DVD-Player vielleicht. Ne? Da verliere ich dann irgendwann mal die Nerven, wenn es nach einer bestimmten Zeit keine Antwort gibt. Aber es sollte auch innerhalb einer bestimmten Zeit doch gibt man unterscheidet zwischen weicher und harten Realzeit. Eine weiche Realzeit ist, wenn niemand zu Schaden kommt, wenn die Realzeit nicht eingehalten wird. Bei der harten Realzeit ist im Flugzeug und solche Dinge im Auto, da muss das tatsächlich passieren, sonst sind die Folgen dramatisch. Ja, gut, kommen wir mal jetzt darauf zu sprechen, was diese einzelnen, die in dieser schönen bunten Grafik, auf die ich Sie da besonders aufmerksam gemacht habe, enthaltenen Teile denn so leisten. Also die Mikrocontroller, die sind zum Beispiel für steuerungsdominante Anwendungen wichtig. Sie sind vor allen Dingen kontrollflussdominiert. Ich habe viele Verzweigungen und Sprünge, ne? Wenig arithmetische Operationen und der Datendurchsatz ist jetzt auch nicht so interessant. Auf was gucke ich? Standardbeispiel hier ist die Waschmaschine. Ne? Sie drücken da irgendwelche Knöpfe und je nachdem, welche Knöpfe da Sie gedrückt haben, muss das Programm woanders hinspringen. Aber so besonders intensiv muss das nicht rechnen. Ne? Das muss dann halt ein paar Register setzen und daraufhin geht dann die analoge Elektronik, die dann da drin sitzt, richtig in Gang. Dann dreht sich die Waschmaschine richtig und so weiter und so fort. Ja, ich habe aber ein Multitasking, durchaus verschiedene Tasks, je nachdem, was ich da drücke. Ne? Und wichtig ist, dass das Ganze extrem kostensensitiv ist. Das darf eigentlich nichts kosten. Geringe Wortbreiten, 8 bis 16 Bit. Ich glaube, die Waschmaschine muss man hier unbedingt mit 64 Bit programmieren. Aber die haben eben mit die höchsten Stückzahlen. Ne? Automobil, Toaster, Thermostaten, überall stecken da solche kleinen Helferlein drin. Mikrocontroller sind dafür optimiert, viele Bit- und Logikoperationen zu haben. Weil klar, ich muss irgendwas drücken und da wird halt überprüft und wird mit bestimmten Funktionen und oder, was hat er denn alles gedrückt. Ja, die Register sind häufig gleich als RAM realisiert. Man spricht in dem Zusammenhang, die haben dann auch keine Caches, die brauchen nicht unbedingt Caches, weil sie so niedrig getaktet sind. Man spricht in dem Zusammenhang auch dann von Scratchpad RAM, das heißt der RAM. Ja, ich habe Ihnen ja früher erzählt, was heißt früher, also vor ein paar Monaten, im Zusammenhang mit den Hochleistungsprozessoren, Core i7 und so weiter, dass es diese Memory Gap gibt. Ne, das stimmt ja auch, die sind immer schneller getaktet worden. Die müssen nicht so schnell getaktet werden. In der Regel können die in einem Taktzyklus auf ihren Speicher zugreifen, deswegen brauchen sie kein Cache und sind damit glücklich. Ja. Gut, ja, Kontextwechsel realisiere ich einfach dadurch, nicht, dass ich irgendwas schwierig auf Stacks und so weiter da vielleicht noch auslagere, sondern tatsächlich, ich lagere die ganzen Tasks in Speicher ein und dann sind sie fest, da muss nichts mehr geändert werden und wenn ein Taskwechsel kommt, muss ich einfach bloß den Pointer umsetzen. Dann habe ich einen recht schnellen Kontextwechsel. Periphere Einheiten sind häufig gleich integriert, die Analog-Digital-Wandler, CAN-Bus, Timer und so weiter. Ein uraltes Beispiel, als Infineon noch Siemens hieß, SICO, SI steht für Siemens, das ist dann alles zu Infineon gekommen, Das ist so ein Mikrocontroller. Das ist wirklich das klassische Beispiel. Deswegen zeige ich das gerne, obwohl diese Folie schon über 20, fast 20 Jahre jetzt alt ist. Ich habe hier meinen Speicher mit drauf. Hier meine Register, integrierte IRAM, integrierte RAM. Das ist der Teil, wo tatsächlich gerechnet wird. Irgendein alter Siemens-Kern 8051. Und da ist also alles mit drauf. Hier programmierbare Timer. Hier eine PLL, die ist in der Lage, einen Takt zu regenerieren aus Daten. Da werden Takt und Daten werden häufig gemeinsam als ein Signal übertragen. Und aus den Flankenwechseln kann dann der Empfänger den Takt regenerieren und tastet dann den Datenstrom dann auch gleich wieder richtig ab. Dann habe ich hier einen Analog-Digital-Wandler mit drauf, ADC. Hier gleich serielle Schnittstellen. Ja. Und in dem Sinne spricht man eben manchmal eben auch von einem Mikrocomputer, weil alle Komponenten, Speicherwerk, Rechenwerk, Leitwerk und ein Ausgabewerk gleich mit drauf integriert sind. Und bei den Standardprozessoren wird das jetzt auch immer mehr zunehmen. Die ersten Dinge, die Chipsätze, Funktionen werden dann oft, werden ja schon eingelagert. Und würde mich nicht wundern, wenn wir tatsächlich irgendwann mal nur noch einen einzigen Chip auf dem Board haben und sonst gar nichts mehr. Aber bei den Mikrocontrollern war das vorher schon der Fall. Natürlich waren die dann viel niedriger getaktet als unsere Standardprozessoren. Ja, daneben haben wir aber auch Hochleistungsmikrocontroller als eingebettete Prozessoren mit 16, 32, 64 Bit. Infineon Tricore, der zum Beispiel häufig in der Automobiltechnik eingesetzt wird. Aber hier muss man aufpassen, das klingt ein bisschen missverständlich. Da denken wir, Infineon hat schon einen Dreikernprozessor gehabt. Das ist kein Dreikernprozessor. Das sind drei verschiedene Funktionen, die in einem Chip integriert waren. Aber die nannten das Tricore, lange bevor die Begriffe Multi- und Many-Core da aufkamen. Ja, gut, dann gibt es die Hochleistungs-Multikern-Prozessoren, wie zum Beispiel auch hier drauf steckt, der ARM Quad-Core. Ja. Oder es gibt reine Soft-IP-Prozessoren, das ist auch interessant, der Leon und die ZPU, mit der sollen Sie dann in den Übungen noch ein bisschen arbeiten. Was heißt jetzt hier Soft-IP-Prozessoren? Das sind Prozessoren, die existieren tatsächlich gar nicht direkt in der Hardware, sondern die sind komplett als eine VHDL-Beschreibung da, zum Beispiel, und werden dann in einer FPGA geladen, sind aber ein in VHDL geschriebener, fertiger Prozessor, Universalprozessor, den Sie dann richtig programmieren können. Und diese ZPU zum Beispiel, die nehmen für sich in Anspruch, die weltkleinste CPU zu generieren, für die es eine GNU-C-Compiler-Entwicklungskette gibt. Also das heißt, Sie können ein C-Programm schreiben und der läuft dann auf dieser ZPU. Gut, ja, Einsatzgebiete sind Systeme auch wieder mit steuerungsdominanten Teilen, aber jetzt mit zusätzlich hohen Datenraten, also Telekommunikation, Automobiltechnik, hohen Berechnungsanforderungen, Regelungstechnik, Signalverarbeitung. Ja, solche Mikrocontroller-Kerne sind ein Teil eines gesamten Systems on a Chip. Dann sind wir wieder so beim Mikrocomputer. Da ist so ein Soft-IP-Prozessor, wird dann eben dann gleich als Teil dieses Chips benutzt zum Beispiel. Gut, vergleichen wir nochmal etwas diese Prozessoren. Ja, Prozessor-Design-Raum, also hier die Kosten, hier die Leistung, die günstigen Mikrocontroller, da sind Kosten alles. Die Kosten sind niedrig, die Leistung ist niedrig. Und hier haben wir die Mikroprozessoren, Leistung ist alles, vor allen Dingen regiert hier die Software. Die Software ist nicht unwesentlicher Kostenfaktor. Und ja, und hier oben haben wir eben die anwendungsspezifischen Architekturen für hohe Leistungen. Und die eingebetteten Prozessoren, die umfassen eben die Mikrocontroller, die ASICs, die auch noch mit dabei wären, und zum Teil auch natürlich die universalen Mikroprozessoren. Denn schließlich ist es nicht verboten, einen Mikroprozessor, einen fertigen Universalprozessor, gleich in ein eingebettetes System einzubauen. Wenn er denn, wird jetzt vielleicht nicht gerade die Hochleistungs-Core i7-Architektur, die vielleicht nicht mit so einem großen Lüfter, aber eine einfachere, warum nicht? Ne? Zum Beispiel eine alte Pentium-Architektur, warum nicht? Ne? Könnte ich auch als eingebetteten Prozessor nehmen. Genau, da gibt es dann auch unterschiedliche Auffassungen. Was ist jetzt da so ein eingebetteter Prozessor? Eingebettete Systeme, also allgemein Elektroniksysteme, die in größeren Umgebungen integriert sind. Unterschiedliche Auffassungen. Ich zitiere mal das, was Rolf Ernst sagt, Professor an der TU Braunschweig. Ein Computersystem, was in ein technisches System eingebettet ist, selbst aber nicht als Computer erscheint. Die Definition gefällt mir schon ganz gut. Wayne Wolf, durchaus ein sehr bekannter Mann, in der Szene fasst da etwas seine Definition wesentlich weiter. Der sagt, jedes Device, das einen programmierbaren Computer enthält, aber nicht unbedingt als allgemein, General Purpose, als Allgemeinzweckcomputer benutzt wird. Und er nennt da ein Beispiel, da habe ich schon ein bisschen Kopf geschüttelt, als ich das dann gelesen habe, aber ich gebe es mal so weiter. Zum Beispiel ein PC-System, das nur dafür eingesetzt wird, eine Telefonanlage zu steuern. In dem ist für ihn ein eingebettetes System. Boah, kann man vielleicht so sehen. Ich will dem Herrn Wolf da jetzt nicht öffentlich widersprechen. Aber ja, ich würde es eher so als spezielles System betrachten, also applikationsspezifisches System. Aber solche Art von PC als ein eingebettetes System zu bezeichnen, kann man drüber streiten. Gut, wichtiges Kennzeichen sind digitale Prozessorensysteme, die in, das ist aber wichtig, ja, gut, das haben die natürlich hier, ja, die in analogen Umgebungen eingebettet sind. Das heißt, sie treten also mit einer Umwelt über Aktoren und Sensoren in Kontakt. Das habe ich jetzt hier nicht unbedingt, die Tastatur würde ich nicht gleich als Sensor hier betrachten. Gut, es sind vielleicht auch Drucksensoren drin, aber so ganz entscheidend, so ganz hochsensitiv werden die wohl nicht sein. Ja, sie sind, und vor allen Dingen, sie sind eigens für spezielle Anwendungen entworfen worden und führen innerhalb eines Gesamtsystems eine bestimmte Aufgabe, bestimmte Funktion durch. Tja, aber es können eben in eingebetteten Systemen Standard-Mikroprozessoren, Mikrocontroller und im eigens dafür entworfene, also ASICs, Schaltkreise zum Einsatz kommen. Also eigentlich kann alles davon zum Einsatz kommen. Das ist nicht verboten, aber natürlich gibt es einen Fokus mehr so bei den ASICs, bei den rekonfigurierbaren Schaltkreisen oder den Mikrocontrollern oder auch den DSPs. Gut, die Folie hier ist auch nicht so ganz unwichtig, Bestandteile eines eingebetteten Systems, wobei es gibt ja Spezialvorlesungen von Herrn Teich über eingebettete Systeme, ich will jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, aber um die eingebetteten Prozessoren zu motivieren, weise ich natürlich auch darauf hin. Ja, wie sieht es eben aus? Ich habe also hier meine Sensoren, meine Aktoren, die dann irgendwas in Bewegung setzen, beispielsweise den Waschmaschinenmotor. Und ich habe mal einen Speicher, ich habe mal einen ISP, Instruction Set Processor, also der irgendwie programmierbar ist. Und ich habe hier vielleicht noch eben so eine applikationsspezifische Logik mit Zeitmessern, Analog-Digital-Wandlern, Digital-Analog-Wandlern. Und die haben natürlich also eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Industrieautomatisierung, Werkzeugmaschinen, Robotik, der ganze Bereich Unterhaltungselektronik. Und ja, genau, das ist eigentlich auch etwas, was ich gerne mal weitergebe, wenn es heißt, vor vielen Jahren, jetzt mit dem Multicore hat sich schon ein bisschen geändert, aber hier ist immer, naja, Deutschland gibt es ja eigentlich gar keine Rechnerarchitekturfirmen, ne? Weil Rechner, große Rechner werden in den USA und Japan gebaut. Seit Deutschland sich da mit dem Soprenum-Projekt bis in die Finger verbrannt hat, gibt es auch keine Hochleistungsrechner mehr, die in Deutschland gebaut werden. PCs werden auch irgendwo gebaut, in Ostasien, aber doch nicht in Deutschland. Und ja, wer baut eigentlich Rechner hier in Deutschland? Ne? Jede Menge Leute bauen Rechner in Deutschland, und zwar nämlich in eingebetteten Systemen. Da stecken überall kleine Rechner drin. Das glaubt man eben nicht. Ne? Die sind vielleicht nicht so nach außen erkennbar, aber das ist alles harte Informatik. Das sind ist auch natürlich auch Elektrotechnik, aber das ist, ohne Informatik würden die nicht laufen. Und es ist vor allen Dingen eben auch Rechnerarchitektur. Ne? Und welche Bedeutung haben diese eingebetteten Systeme in Europa, speziell in Deutschland? Das zeigen diese Grafiken. Das Marktvolumen, ich habe jetzt keine neuen Zahlen mehr hier, 2010 wurde geschätzt 17 Milliarden Euro, allein mit eingebetteten System. Schätzung 2020 ungefähr 42,7 Milliarden Euro, die umgesetzt werden mit eingebetteten System. Und diese Grafiken hier beziehen sich jetzt, meines Wissens steht nicht da, nur auf Deutschland. Also das Ganze nimmt hier Jahr für Jahr auch zu. Interessant ist auch, wie verteilt sich das Ganze, ne, diesen Bereich. Und was Sie ja sehen, dass der blaue Bereich ist die Hardware. Also wenn einer sagt, mit Hardware lässt sich kein Geld verdienen, stimmt das so nicht ganz. Ne? Also hier kann durchaus mit Hardware im Bereich eingebettete Systeme Geld verdient werden. Natürlich auch mit Software, aber der größte Teil sind tatsächlich, das ist ja allgemeine Entwicklung, die man in Industrieländern sieht, dass die Dienstleistungen dazu, um die Sachen zu verkaufen, zu beraten und so weiter, da immer mehr zunehmen. Aber es wird deswegen auch immer noch fleißig hart entwickelt in Software und in Hardware. Ja, okay, na gut, Beispiele für eingebettete Systeme. Der Whirlwind, MIT, späte 1940er und frühe 1950er Jahre, ursprünglich zur Steuerung eines Flugzeugsimulators entworfen, hatte Realzeitanforderungen, gilt so als der Urvater eines eingebetteten Systems. Der Intel 4004, wird auch gerne da aufgeführt, hat einen Einsatz im Taschenrechner gehabt, in dem Falle als eingebetteter Prozessor, ja, vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber HP 35, trigonometrische Funktionen, Programme auf gleicher Hardware ausführen, anstatt verschiedene digitale Schaltkreise zu entwerfen. War also schon etwas programmierbarer, war nur ein kleines System. Haushaltsgeräte, Digital-TV und so weiter haben häufig spezielle programmierbare CPUs, auch für die Audiobearbeitung. Warum hier jetzt kein ASIC? Ja, sind halt einfacher zu entwerfen und zu debuggen, diese programmierbaren Systeme. Einfacher sind auch Upgrades durchzuführen. Ich kann die CPU auch für andere Zwecke verwenden. Nichtsdestotrotz haben auch ASICs in bestimmten Bereichen nach wie vor hier ihre Bedeutung. Der ganz große Bereich, und der ist natürlich in Deutschland extrem wichtig, nicht umsonst ist hier so eine Firma wie Bosch angesiedelt, die Kfz-Elektronik. Aber von Anfang an war das als Anwendung attraktiv, die Mechanik durch die Elektronik zu ersetzen. Heutzutage heißt der Kfz-Mechaniker gibt es nicht mehr, das ist ein Mechatroniker, der muss also auch was von Elektronik verstehen. Los ging das eigentlich mit der Energiekrise in den 70er Jahren. Da setzt ein Umdenken ein. Bis dahin hatte eigentlich der Spritverbrauch nicht so eine Rolle gespielt, weil der Sprit auch extrem billig war. Und um den Spritverbrauch zu senken, war es klar, das nützt nicht bloß den Fuß, den Bleifuß vom Gaspedal wegzunehmen, sondern es musste auch eine intelligentere Steuerung da rein in die Autos. Und es ging eigentlich nur über eine entsprechende Elektronik, um Zündzeitpunkte, Gas-Luft-Gemisch da richtig einzustellen. Ja, das gab also einen richtigen Schub. Beides zu kombinieren, Spritverbrauch senken, Emissionen senken, erfordert komplizierte Kontrollalgorithmen und die sind eigentlich nur durch entsprechende Mikroprozessoren umsetzbar. Heutzutage in Kfz der Oberklasse ist eigentlich ein rollender Rechner, der enthält mehr als 100 Mikroprozessoren. Einfaches Beispiel ist aus dem Buch von Wayne Wolf, ja, so ein Antiblockiersystem. Ich habe hier meine Sensoren, hier meine Räder, die erfassen die Drehung, das geht hier. Wird gewandelt. Hier ist die Steuerung, analoger Input, hier wird gerechnet, analoger Output, eine hydraulische Pumpe wird in Gang gesetzt und damit werden dann die Bremsen entsprechend in Gang gesetzt. Das hier zeigt nun mal, wo hier überall Sensoren drinsteckt, CMOS-Kamera und so weiter, können Sie alles im Detail angucken, die intern verarbeitet werden müssen. Gut, okay, damit will ich es für heute beenden. Wir kommen dann nächste Woche zu den digitalen Signalprozessoren und zu den rekonfigurierbaren Architekturen. Und dann kommen wir noch zu was anderem nächste Woche. Ich würde ganz gern nächste Woche schon mal die Termine ausmachen für die mündlichen Prüfungen, wenn das auch in Ihrem Interesse wäre. Und ich mache es also immer so, ich biete immer ganz gern zwei Termine an, also einen so recht nah am Ende des Semesters und den anderen dann recht nah zu Beginn des folgenden Semesters. Ja, dann können wir es dann aufteilen und dann, ja. Also wie gesagt, das machen wir dann nächste Woche am Ende der Vorlesung aus. Ach so, richtig. Und dann habe ich Ihnen auch noch was anderes mitgebracht, nämlich die Schnipsel für die Bewertung. Wobei ich mir eigentlich gedacht habe, wir könnten nächste Woche mal ein Experiment machen. Naja, jetzt nehmen Sie die mal alle nächste Woche wieder mit, ja. Stecken Sie sie ein. Nehmen Sie mit. Da sind ja schon solche Sachen hier drauf. Ne? Also, weil die Rücklaufquote ist immer so gering. Und haben Sie schon? Nö. Und wir könnten dann tatsächlich mal ein Experiment machen. Nämlich, Sie dürfen alle Ihre Smartphones auspacken. Laden Sie sich vorher noch eine App runter, die diese netten Teile hier erkennen kann. Und dann machen wir eine Evaluation hier online. Ha? Nein, das nicht. Ne? Okay, dann bis nächste Woche. Ne? So, also brauchen wir noch eine.